Galaterbrief im Kapitel 5, die Verse 13 bis 26 und Johannes Kapitel 13, die Verse 34 bis 35. Geschwister, ihr seid zur Freiheit berufen. Doch gebraucht eure Freiheit nicht als Vorwand, um die Wünsche eurer selbstsüchtigen Natur zu befriedigen, sondern dient einander in Liebe. Denn das Gesetz ist in einem einzigen Wort zusammengefasst, in dem Gebot, du sollst deine Mitmenschen lieben wie dich selbst. Wenn ihr jedoch wie wilde Tiere aufeinander losgeht, einander beißt und zerfleischt, dann passt nur auf, sonst werdet ihr am Ende noch einer vom anderen aufgefressen. Die Auswirkungen der menschlichen Selbstsucht. Was will ich damit sagen? Lasst den Geist Gottes euer Verhalten bestimmen, dann werdet ihr nicht mehr den Begierden eurer eigenen Natur nachgeben. Denn die menschliche Natur richtet sich mit ihrem Begehren gegen den Geist Gottes und der Geist Gottes richtet sich mit seinem Begehren gegen die menschliche Natur. Die beiden liegen im Streit miteinander und jede Seite will verhindern, dass ihr das tut, wozu die andere Seite euch drängt. Wenn ihr euch jedoch vom Geist Gottes führen lasst, steht ihr nicht mehr unter der Herrschaft des Gesetzes. Im Übrigen ist klar ersichtlich, was die Auswirkungen sind, wenn man sich von der eigenen Natur beherrschen lässt. Sexuelle Unmoral, Schamlosigkeit, Ausschweifung, Götzendienst, okkulte Praktiken, Feindseligkeiten, Streit, Eifersucht, Wutausbrüche, Rechthaberei, Zerwürfnisse, Spaltung, Neid, Trunkenheit, Fressgier und noch vieles andere, was genauso verwerflich ist. Ich kann euch diesbezüglich nur warnen, wie ich es schon früher getan habe. Wer so lebt und handelt, wird keinen Anteil am Reich Gottes bekommen, dem Erbe, das Gott für uns bereithält. Und die Frucht, die der Geist Gottes hervorbringt. Die Frucht hingegen, die der Geist Gottes hervorbringt, besteht in Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Rücksichtnahme und Selbstbeherrschung. Gegen solches Verhalten hat kein Gesetz etwas einzuwenden. Nun, wer zu Jesus Christus gehört, hat seine eigene Natur mit ihren Leidenschaften und Begierden gekreuzigt. Da wir also durch Gottes Geist ein neues Leben haben, wollen wir uns jetzt auch auf Schritt und Tritt von diesem Geist bestimmen lassen. Wir wollen nicht überheblich auftreten, einander nicht provozieren und nicht neidisch aufeinander sein. Ich gebe euch ein neues Gebot. Liebt einander. Ihr sollt einander so lieben, wie ich euch geliebt habe. An eurer Liebe zueinander werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid.
Guten Morgen. Wir starten heute eine neue Predigtserie, die uns, glaube ich, echt herausfordert in den nächsten Wochen, wenn wir ernst meinen, wie der Titel dieser Predigt heißt oder der Serie heißt, wie wollen wir leben miteinander? Einer unserer mittendrin Werte ist Gemeinschaft. Wir sind davon überzeugt, dass echtes Wachstum, echte Lebensveränderung, echte Charakterweiterentwicklung nur in Gemeinschaft stattfinden kann. Und das klingt vielleicht ein bisschen sonderbar in einer Gesellschaft, die immer individueller wird, wo Individualismus immer wichtiger wird. Aber eigentlich sind wir Menschen Gemeinschaftswesen. Wir sind nicht gemacht, um alleine zu sein. Es gibt die Phasen, wo wir niemanden mehr sehen oder hören können, aber die gehen vorbei. Und eigentlich sind wir nicht dafür gemacht, alleine zu sein. Wenn man den Aussagen der Bibel glaubt, und das ist ein anderer Kernwert bei Mittendrin, dass wir die Bibel und das, was in der Bibel steht, ernst nehmen, dann sind wir geschaffen als Ebenbilder Gottes. Wir sind ihm ähnlich. Und Gott lebt seit Ewigkeiten und für Ewigkeiten in einer perfekten Gemeinschaft. Er selbst als Vater, Sohn und Heiliger Geist. Als perfekte Gemeinschaft. Und das ist der Grund, warum in uns die Sehnsucht nach Gemeinschaft ist, weil wir Gott ähnlich sind. Wir sehnen uns nach Gemeinschaft. Wir können nicht alleine sein. Allerdings sehnen wir uns nach einer Gemeinschaft, die es so nicht mehr gibt. Wir sehnen uns eigentlich nach einer perfekten Gemeinschaft und die gibt es nicht mehr. Weil es keine Beziehung und keine Gemeinschaft gibt, die nicht irgendwie durch Schuld und durch Sünde beeinflusst ist und irgendwie auch verdorben ist. Der Sündenfall hat Distanz zwischen uns und Gott gebracht und diese Distanz zwischen uns und Gott hat auch eine Distanz zwischen Menschen ausgelöst. Ganz ehrlich, den oder diejenige, die du am meisten liebst, am liebsten hast, am gernsten hast, nervt irgendwann auch, oder? Also selbst das, was am dichtesten an perfekte Gemeinschaft rankommt, da gibt es auch diese Aspekte von, ja, es ist aber nicht perfekt. Und ich glaube, es ist, weil wir uns dann so gut kennen und weil wir uns so intensiv kennengelernt haben, dass wir natürlich auch viel schneller sehen, wenn jemand nervt. Also es gibt keine perfekte Gemeinschaft. Und ich habe vor einigen Monaten angefangen, mich intensiv mit den sogenannten Einanderworten im Neuen Testament zu beschäftigen. Was ist das? Es sind Bibelstellen, die uns eine ganz besondere Art von Gemeinschaft ganz praktisch vorstellen. Es sind Bibelstellen, in denen das Wort einander, im Griechischen allelos, einander, mit einem Verb verbunden sind. Liebt einander, dient einander, vergebt einander, ermahnt einander und so weiter. Und dieses griechische Wort kann eben miteinander oder als miteinander oder gemeinsam oder zusammen oder gegenseitig, diese Aspekte stecken alle in diesem Wort drin. Und diese Aufforderung kommt im Neuen Testament über 50 Mal vor, mit diesem Einander. Und das hat mir ziemlich zu denken gegeben. Und ich habe angefangen zu überlegen, könnte es sein, dass in diesem Konzept von Einander der Schlüssel liegt für eine ganz besondere Gemeinschaft? Könnte es sein, dass hier der Schlüssel liegt für Beziehungen, für unvollkommene Menschen und damit auch unvollkommene Beziehungen, die trotzdem irgendwie Gemeinschaft haben wollen? Kann es sein, dass hier der Schlüssel liegt für diese besondere Gemeinschaft innerhalb einer Kirche? Kann es sein, dass mit diesen Stellen die DNA beschrieben wird, die eine christliche Gemeinschaft, also auch uns als Kirche ausmachen soll, prägen soll? Eine wiederhergestellte Gemeinschaft. Ein bisschen wiederhergestellt von dem, was mal kaputt gegangen ist. Was ein bisschen von der Distanz zwischen uns wegnimmt. Und dann habe ich mir die angeguckt und habe gemerkt, sowohl in den Evangelien, also in den ersten vier Büchern des Neuen Testaments, die ein Lebensbericht von Jesus sind, als auch in den Briefen, in den späteren Büchern vom Neuen Testament kommen sie vor. Sowohl Jesus selbst sagt was zu diesen Einanderworten, als auch Paulus in seinen Briefen an die Kirche sagt was. Sowohl die Jünger, die mit Jesus direkt unterwegs waren, als auch die Menschen in den Kirchen, an die Paulus die Briefe schreibt, sollen sich damit auseinandersetzen. Und ich bin fest davon überzeugt, je länger ich darüber nachgedacht habe, desto fester wurde meine Überzeugung, dass wir in den nächsten Wochen eine Qualität von Gemeinschaft kennenlernen können. Dass uns die Bibel eine Qualität von Gemeinschaft vorstellt, dass wir die gemeinsam entdecken können, die so genial ist, dass wir sie wirklich wollen. Miteinander ist eine Gnadengemeinschaft. Miteinander ist eine Evangeliumsgemeinschaft. Miteinander ist eine gute Nachrichtgemeinschaft. Und deswegen der Titel dieser Serie: Wie wollen wir leben miteinander? Wenn wir eine Kirche, mittendrin Kirche für die Stadt sein möchten, dann ist natürlich die Frage, für wen wollen wir das sein? Für wen wollen wir dann diese Gemeinschaft, diese Einandergemeinschaft? Für uns selbst? Ja, auch. Gut, dass wir einander haben. Oder beschreiben diese Bibelstellen nicht viel mehr noch, was wir als Christen bekommen haben und was wir deshalb weitergeben können? Was können wir teilen? Wo können wir was abgeben? Wo können wir Einfluss nehmen? Wie können wir das Leben unserer Freunde, unserer Stadt, wie können wir das Leben unserer Familien, unserer WGs durch das Evangelium bereichern? Wie kann das ganz konkret aussehen? Und ich habe uns heute zwei Texte ausgesucht. Den einen, den Paulus in seinem vermutlich ersten Brief, einem Rundbrief an die Gemeinden in der Provinz Galatien, geschrieben hat. Und in der er sehr konkret die praktischen Auswirkungen der Distanz zu Gott, also die praktischen Auswirkungen des Sündenfalls, sehr konkret beim Namen nennt. In den Versen 17 und 18 beschreibt er, denn die menschliche Natur, in Klammern also nach dem Sündenfall, nach der Trennung von Gott, richtet sich mit ihrem Begehren gegen den Geist Gottes. Und der Geist Gottes richtet sich mit seinem Begehren gegen die menschliche Natur. Die beiden liegen im Streit miteinander und jede Seite will verhindern, dass ihr das tut, wozu die andere Seite euch drängt. Ich glaube, jeder weiß genau irgendwie, was hier gemeint ist. Dieser innere Kampf von dem, eigentlich sollte ich, aber das mache ich. Eigentlich müsste ich oder dieses Hin und Her. Und das Hin und Her endet entweder mit dem guten Gefühl, oh, ich habe es geschafft, oder mit dem schlechten Gewissen, ich habe es wieder mal nicht geschafft. Eigentlich bin ich ja ganz anders, aber ich komme so selten dazu. Und Paulus beschreibt hier sehr deutlich, dass es einen enormen Unterschied macht für eine Gemeinschaft, für eine Gesellschaft, ob Menschen ihre natürlichen, ihre menschlichen Reaktionen ausleben oder ob sie Reaktionen ausleben und sich nach Reaktionen richten, die vom Geist Gottes beeinflusst sind. Das hat Konsequenzen auf das Miteinander. In dem ganzen Brief, in dem ganzen Galaterbrief wird deutlich, dass Paulus nicht in erster Linie an das Verhalten von Menschen appelliert, sondern dass er Beziehung ändern möchte. Es geht ihm um eine veränderte Beziehung, um ein verändertes Miteinander und um ein verändertes Zueinander. Er schreibt die ganze Zeit diesen Brief im Plural. Das heißt, eine persönliche Gottesbeziehung hat immer Auswirkungen auch auf andere. Das ist nie nur für mich persönlich. Einanderstellen soll nicht eine christliche Subkultur irgendwie prägen, sondern es geht immer um uns und um andere. Immer. Und an dieser Stelle spüren wir, glaube ich, diese Spannung, in der wir als Ebenbilder Gottes leben. Wir wissen eigentlich, was richtig ist und machen aber häufig genau das Gegenteil von dem, was richtig ist. Ich glaube, jeder weiß, was ich meine. Ich weiß, was ich meine. Wir spüren, dass Krieg, dass Streit, dass Ungerechtigkeit irgendwie nicht das Richtige ist, nicht richtig sein kann, schaffen es aber häufig nicht mal in unserem eigenen engsten Kreis an Leuten keinen Stress und keinen Streit zu haben. Als Christen, als Nachfolger Gottes sind wir begnadigte Sünder, beides gleichzeitig. Luther hat gesagt, simul justus et peccator, Sünder und gerecht gleichzeitig. Das ist ein ganz interessantes Konzept, was es irgendwie nur in der Bibel und nur bei Gott gibt. Und deswegen ist es auch eigentlich keine große Überraschung, wenn Paulus hier ziemlich krass und ziemlich realistisch deutlich das menschliche Normalverhalten ohne Gott beschreibt. Und teilweise auch das menschliche Normalverhalten mit Gott beschreibt. Sexuelle Unmoral, Schamlosigkeit, Ausschweifung, Götzendienst, okkulte Praktiken, Feindseligkeit, Streit, Eifersucht, Wutausbrüche, Rechthaberei, Zerwürfnisse, Spaltung, Neid, Trunkenheit, Fressgier und noch vieles andere, als würde das nicht genügen. Und ich glaube, wenn wir ehrlich sind, jeder von uns kennt das. Nicht bei allen alles gleich ausgeprägt, aber wir alle sind zu allem davon in der Lage. Das ist Gottes Einschätzung unserer Situation. Und diejenigen von uns, die jetzt anfangen, sich dagegen aufzulehnen und zu sagen, nein, so ist das, Rechthaberei, genau. Nochmal die Erinnerung. Es geht Gott nicht in erster Linie darum, unser Verhalten zu verändern, unser Verhalten zu anderen Menschen zu korrigieren. Es geht ihm in erster Linie um unser Verhältnis zu ihm, um unsere Beziehung zu ihm. Darauf kommt es ihm an. Und ich glaube, dass unser Verhalten häufig einfach nur unsere aktuelle Gottesbeziehung beschreibt. Wutausbrüche kommen dann, wenn das, was Menschen getan haben oder nicht getan haben, mir wichtiger ist in dem Moment, als das, was Gott für mich getan hat. Sexuelle Unmoral ist immer dann die Tür weit offen, wenn mir meine eigenen Bedürfnisse so wichtig sind, dass das, was Jesus für mich getan hat, einfach in den Hintergrund tritt. Versteht ihr? Taten sind immer nur ein Ausdruck der Beziehung. Meine Ungeduld zeigt in diesem Moment nur, dass ich vergessen habe, wie geduldig Gott mit mir sein muss. An unserem Verhalten kann man ablesen, ob wir eine intensive, intime, intakte Beziehung haben oder eher eine distanziert oberflächliche Beziehung zu jemandem, zu Menschen und auch zu Gott. Und deswegen geht es Gott um die Beziehung und nicht zuerst um veränder mal das und veränder mal das und lass das mal und das. Wie die Auswirkungen eines geklärten, eines intakten Verhältnisses aussehen, einer Beziehung, die auf Gnade aufgebaut ist, das beschreibt Paulus ab Vers 22. Da nennt er Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Rücksichtnahme, Selbstbeherrschung. Es gibt also auf der einen Seite die einander Worte, die eher negativ formuliert sind, die das natürliche Verhalten uns erinnern wollen, das zu lassen. Also verurteilt einander nicht, zerfleischt euch nicht, fresst euch nicht auf, beschuldigt euch nicht, lügt einander nicht an und so weiter. Und dann gibt es eben die positiv formulierten Einanderstellen. Liebt einander, dient einander, habt Acht aufeinander, ermutigt einander, tragt einander eure Lasten und so weiter. Und deswegen ist die große Herausforderung für uns und die Frage, wie wollen wir leben miteinander? Wollen wir eine Kirche sein, in der man erfahren kann, dass Gott unsere Sehnsucht nach Gemeinschaft stillt, beziehungsweise schon gestillt hat? Wollen wir eine Kirche sein, in der die Frucht des Geistes sichtbar und erlebbar ist für uns und andere? Eine Kirche, in der die Einanderstellen ernst genommen werden, in der sie gelebt werden? Und wenn ich ganz ehrlich bin, habe ich hier einen echten Konflikt. Na klar will ich. Und na klar mache ich ständig irgendwie was anderes. Na klar will ich das. Aber ich habe es wieder nicht geschafft. Und es tut so gut, von Gott zu hören, hey, das mit dem Verhalten, das kriegen wir unterwegs hin. Im Laufe der Zeit. Mir geht's zuerst mal um unsere Beziehung. Wie ist die? Und dann beschreibt Paulus in Vers 25, wie wir uns auf diesen lebenslangen Prozess der Charakterveränderung einlassen können, um immer mehr eine Kirche für die Stadt zu werden, in der die Frucht des Geistes wirklich sichtbar ist. Und dann schreibt er, da wir also durch Gottes Geist ein neues Leben haben, wollen wir uns jetzt auch auf Schritt und Tritt von diesem Geist bestimmen lassen. Wir wollen nicht überheblich auftreten, einander nicht provozieren und nicht neidisch aufeinander sein, sondern, ich ergänze das, einander aufbauen, indem wir die Einanderstellen einüben und umsetzen. Interessanterweise sagt Paulus nirgends, macht das alles, wenn ihr euch danach fühlt, oder macht das alles, wenn es praktisch und bequem für euch ist, oder macht das, wenn es zu eurer Persönlichkeit passt. Er sagt, macht es einfach. Dann wird sich euer Gefühl und eure Persönlichkeit und eure Bequemlichkeit mitentwickeln und weiter wachsen. Macht es einfach. Seht ihr, wie wichtig geistliche Gemeinschaft ist? Es ist nicht nur eine Option. Ganz nett, wenn man sie hat, wenn man sie sich aussuchen kann, aber nicht unbedingt nötig. Wir anderen brauchen dich. Andere brauchen dich. Dietrich Bonhoeffer wusste um diese Wichtigkeit in dieser schweren Zeit und er hat 1939 in seinem Buch Gemeinsames Leben diese starken Worte geschrieben. Ich habe sie euch auf Seite 6 bei den Zitaten mit abgedruckt. Er schreibt in Gemeinsames Leben: Wir gehören einander allein durch und in Jesus Christus. Was heißt das? Es heißt erstens, dass ein Christ den anderen braucht um Jesu Christi willen. Es heißt zweitens, dass ein Christ zum anderen nur durch Jesus Christus kommt. Und es heißt drittens, dass wir in Jesus Christus von Ewigkeit her erwählt, in der Zeit angenommen und für die Ewigkeit vereinigt sind. Darum braucht der Christ den Christen, der ihm Gottes Wort sagt, es braucht ihn immer wieder, wenn er ungewiss und verzagt ist. Wir brauchen einander. Und wir haben uns einander. Auf der Grundlage von Jesus Christus. Und Jesus selbst, und damit komme ich zu der zweiten Bibelstelle am Ende, diese zwei kurzen Verse. Jesus selbst hat gesagt, ich gebe euch ein neues Gebot. Liebt einander. Ihr sollt einander lieben, wie ich euch geliebt habe. An eurer Liebe zueinander werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Das heißt, dass ihr zu mir gehört. Das ist chronologisch die erste Einanderstelle in der Bibel. Jesus stellt hier also ein Alternativprogramm vor, von dem er sagt, das ist mehr als eine zubuchbare Option. Das ist mehr als eine Möglichkeit. Es geht hier um einen essentiellen Bestandteil eures christlichen Glaubens. Es geht darum, Gottes Willen zu tun und der heißt, liebt einander. Und Jesus bezeichnet es sogar als ein neues Gebot und gibt ihm damit ein ziemliches Gewicht. Und das zu wollen, bedeutet aktiv danach Ausschau zu halten, wo kann ich das konkret umsetzen? Wo kann ich das leben? In dem Wissen, dass andere an dem konkreten Umsetzen erkennen können, dass wir zu Jesus gehören und wir sie einladen, auch zu Jesus zu gehören. An unserem Leben können andere Menschen die Schönheit der Auswirkungen des Glaubens erkennen. Es ist nicht unglaublich, was Gott uns zutraut. An unserem Umgang miteinander können andere Menschen die Schönheit des Glaubens erkennen. Wow! Seht ihr die Möglichkeit? Lasst uns doch daran, nämlich an unserer Liebe zueinander, bekannt werden. Lasst uns doch daran erkannt werden, bekannt sein. Und zwar so, dass andere davon profitieren und das ist dann für alle gut. Hier geht es um eine ganz praktische Gotteserfahrung, zu der wir auch andere einladen können. Die Miteinanderstellen sind dazu da, um für andere Menschen gangbare Wege zu einer lebensverändernden Gotteserfahrung zu bauen. Jetzt ist natürlich die Frage, was heißt das eigentlich, liebt einander? Sollen wir uns jetzt alle drücken oder alle küssen oder sollen wir uns alle gerne haben? Oder sollen wir alle begeistert voneinander sein? Ich habe euch auf Seite 5 eine Wikipedia-Definition von Liebe abgedruckt. Und da heißt es, Liebe ist im Allgemeinen die Bezeichnung für die stärkste Zuneigung und Wertschätzung, die ein Mensch einem anderen entgegenbringen entgegenzubringen, in der Lage ist. Das Gefühl der Liebe kann unabhängig davon entstehen, ob es erwidert wird oder nicht. Und dann überspringe ich ein bisschen was, und der letzte Satz ist extrem wichtig bei Wikipedia. Im christlichen Sprachgebrauch gibt es den Begriff der Agape für eine göttlich, geistig inspirierte, selbstlose Liebe. Diese Art von Liebe, die hier gemeint ist, immer wenn es im Neuen Testament um die gegenseitige Liebe geht, ist eine neue Art, eine neue Dimension von Liebe. Und deswegen wird auch hier ein neuer Begriff eingeführt. Alles, was wir in der deutschen Bibel als Liebe übersetzt haben, dafür gibt es im Griechischen drei Begriffe. Eros, die körperliche Liebe, Philia, die freundschaftliche Liebe und eben Agape für die Liebe, die hier gemeint ist, eine geistliche, eine spirituelle Liebe, wird oft auch als selbstlose Liebe bezeichnet. Und diese Art von Liebe, die ist ausschließlich durch die Beziehung zu Jesus möglich. Und deshalb kann diese Art der Liebe nur innerhalb einer christlichen Gemeinschaft existieren. Sie ist irgendwie exklusiv, aber auch explosiv. Und innerhalb dieser christlichen Gemeinschaft soll sie auch existieren. Es ist eine Art von Liebe, die es sogar möglich macht, Feinde zu lieben. Das heißt, sie funktioniert völlig unabhängig davon, ob ich etwas zurückbekomme oder nicht. Es muss also eine neue Art, ein neues Konzept von Liebe sein. Und deswegen wird hier im Neuen Testament damals auch für diese Art der Liebe ein neues Wort eingeführt, Agape, gefüllt mit einem rein christlichen Inhalt. Ich finde es total faszinierend. Es muss ein neues Wort her, um auszudrücken, um zu beschreiben, was Jesus hier meint. Wahnsinn! Dafür braucht es ein neues Wort, ein ganz neues Konzept. Was ist das Besondere an dieser Art Liebe? Normalerweise lieben wir, wenn uns jemand oder wenn uns etwas gefällt. Eine Person, die Figur, der Charakter, die Persönlichkeit, etwas Besonderes an einem Menschen. Es gibt also einen Grund für diese Liebe. Geschmackssache oder Zuneigung. Jemand ist liebenswert. Bei dieser Art der Liebe haben wir aber etwas davon, wenn wir lieben. Wir können uns mit unserem Partner zeigen. Da habe ich was davon. Aber die Agape-Liebe liebt einen anderen Menschen nur aus einem einzigen Grund, um Jesu Willen. Wir sind herausgefordert, andere zu lieben, einfach nur, weil Jesus ihn oder sie liebt. Punkt. Ein völlig neues Konzept. Gerade nicht, weil es gute Gründe dafür gibt, jemanden zu lieben. Die können noch dazukommen. Ich kann dann jemanden noch mögen oder ich kann mich dann verlieben oder ich kann. Aber das ist eine andere Ebene nochmal. Das ist nicht die Basis. Bei der Freundesliebe, der Philia und der körperlichen Liebe Eros geht es darum, einen anderen Menschen haben zu wollen. Als Freund oder als Partner. Du gehörst mir, nur wir beide, beste Freunde. Das ist nicht schlimm, aber das ist hier nicht gemeint. Agape will nicht in erster Linie haben, sie will in erster Linie geben. Sie will dienen. Und sie will auch nicht nur dienen, um dann doch wieder was dafür zu bekommen. Kennt ihr diese Berechnung? Wenn ich das jetzt mache, sieht aus wie dienen, aber ich weiß, nach 12 Stunden kommt es mir zugute. Das ist nicht dienen. Die Agape-Liebe, die dient und die liebt, weil ihr bewusst ist, wie viel sie in Jesus schon bekommen hat. Und deshalb kann sie sogar dem etwas abgeben, von dem wir nie etwas zurückerwarten würden, unserem Feind. Dazu ist nur die Agape-Liebe in der Lage. Das ist ein völlig neues Konzept und deswegen braucht es ein völlig neues Wort. Und deswegen starten wir auch diese Serie mit dieser Liebe. Diese Liebe ist die Grundlage für einander dienen. Sie ist die Grundlage für einander vergeben. Sie ist die Grundlage für einander ermahnen. Sie ist die Grundlage dafür, die Lasten des anderen zu tragen und so weiter. Diese Liebe bekommt ihre Kraft einzig und allein aus der Begeisterung von Jesus Christus und dem, was er für uns gemacht hat. Und deswegen ist auch der erste Teil von dem, was Jesus hier gesagt hat, so wichtig. So wie ich euch geliebt habe. Das ist der Anfang. Das ist die Basis. Im Prinzip geben wir nur etwas weiter, was wir bekommen haben. Etwas, wovon wir selbst berührt worden sind. Eine Erfahrung, die wir selbst gemacht haben. Es geht überhaupt nicht darum, dass wir uns alle plötzlich hier mögen, nur weil wir zu Jesus gehören. In der Kirche gibt es eine Menge komischer Leute. Das bleibt auch so. Guckt euch doch mal um. Oder guckt nach vorne. Die wenigsten von euch würde ich gerne heiraten wollen. Wir müssen nicht plötzlich alle intimste Freunde werden. Aber wir können. Wir können uns lieben. Wir sollen uns lieben. Und next level ist dann, wir wollen uns auch lieben. Und wir sind auf der anderen Seite auch nicht nur hier als flüchtige Bekannte, zufällig in der gleichen Adresse gelandet. Wir sind eine Familie, verbunden in Christus. Und in meiner Familie gibt es auch komische Leute. Und wir sind dazu berufen und herausgefordert, uns Gutes tun zu wollen, uns lieben zu wollen, uns vergeben zu wollen, uns ermahnen und ermutigen zu wollen. Unabhängig davon, ob wir uns mögen oder nicht. Versteht ihr? Ein komplett neues Konzept. Wie soll das gehen? Bei mittendrin vielleicht sogar in einer Kleingruppe mit Menschen klarkommen und persönlich werden, die ich nicht besonders mag. Mit denen ich auf den ersten Blick nicht viel gemeinsam habe. Das ist dann die Praxis. Und ich habe wieder was gelesen bei Dietrich Bonhoeffer und er macht einen ganz praktischen Vorschlag. Ich zitiere, bete für den anderen. Ganz praktisch und ganz einfach. Und er schreibt weiter, in dem Moment, in dem ich für jemanden bete, kann ich ihn nicht mehr verurteilen oder hassen. Es gibt keine Abneigung, die nicht in der Fürbitte überwunden werden kann. Wenn ich für jemanden bete, sehe ich den anderen genauso wie mich selbst als jemand, der Gnade braucht. Die natürliche Reaktion wäre es, diese Arten von Beziehungen aufzugeben oder gar nicht erst zu starten, zu vermeiden, zu beenden oder zumindest sich so selten wie möglich miteinander zu beschäftigen und miteinander was zu tun zu haben. Aber das geht nicht in Gottes Familie. Und es ist auch gut so. Und es wäre nicht gut, wenn das gehen würde. Die Agape-Liebe fängt im Gebet füreinander an. Dort wird uns diese neue Realität bewusst, die in Christus geschaffen wurde. Und die Schwierigkeiten, die ich mit anderen Menschen habe, zeigen eigentlich nur die Schwierigkeiten, die Gott auch mit mir hat und die andere mit mir haben. Und er liebt mich trotzdem. Und er nimmt mich trotzdem an. Und ich glaube, in meinem Leben sind schon manche Beziehungen kaputt gegangen, weil die Agape gefehlt hat. Ich habe versucht, die Philia, die Freundschaften zu retten, mit Argumenten und mit Gesprächen und mit E-Mails und mit einem gewissen Druck. Oder ich habe sie aufgegeben und habe mich zurückgezogen mit Distanz. Druck oder Distanz. Und ich glaube, die Agape findet einen dritten Weg in der Mitte. Sie lässt meinem Gegenüber Zeit und sie lässt meinem Gegenüber Raum. Und dieser Raum und diese Zeit entsteht durch Gebet und durch Gottes Wort. Ich kann dem anderen Zeit geben, ohne dass er mir gleichgültig wird. Und ich kann dem anderen Raum geben, ohne dass ich mich von ihm distanziere oder von ihr. Und das ist so sackschwer umzusetzen. Und da kämpfen wieder diese beiden Möglichkeiten in uns. Aber guck doch mal, was der und eigentlich, ja, eigentlich weiß ich ja auch. Und diese Art von Nähe, die kann nur Christus wirken. Und Christus kann nur in dieser Art Nähe wirken. Wenn uns das immer besser gelingt, diese menschlich so untypische Art, miteinander umzugehen und einander zu lieben, dann ist es genau diese Andersartigkeit und diese Einzigartigkeit, die so anziehend und überzeugend ist und die zu einer Gotteserfahrung führen kann. Und diese Art von Gemeinschaft, die zeigt das, was Gott uns auch gezeigt hat. Er sieht in uns zuerst das Gute, bevor er unsere Fehler sieht. Ich habe an Karfreitag zum x-ten Mal den Luther-Film gesehen. Toni war mit dabei. Und eine Aussage ist sowohl bei Toni als auch in meinem Kopf stecken geblieben, als Luther als junger Priester den Hinweis bekommt, es ist am wichtigsten, über die Themen zu predigen, mit denen man selbst am meisten Schwierigkeiten hat. Vielleicht ist das der einzige Grund, warum ich euch diese Predigt halte. Ich bin so gut darin, meine eigenen Fehler zu sehen und auch die von anderen. Und ich sehe, wo man optimieren kann und ich sehe, wo mehr Effektivität möglich wäre. Und hier ist was dumm gelaufen, da und dieses neue Gebot von Jesus erinnert mich daran, dass wenn ich in den Spiegel gucke, ich einen geliebten und begnadigten Sünder sehe. Einen Schatz mitten in meinem eigenen Müll. Und wir brauchen uns, um uns das immer wieder zu sagen, weil wir uns daran immer wieder erinnern müssen. Und das sind dann tolle und wichtige Erfahrungen. Und oft erinnere ich mich gerade in Momenten, wo es mir nicht so gut geht, daran, dass jemand mir mal wieder was Gutes gesagt hat. Und das ist ein Ausdruck der Liebe. Und ich wünsche mir, dass viele Menschen in meiner Nähe, ich wünsche mir, dass viele Menschen in der Kirche, zu der ich gehöre, diese Erfahrungen machen. Ich möchte es wollen. Und ich möchte gerne eine Kirche mitleiten, in der das viele Menschen wollen. Und damit viele Menschen die Möglichkeit bekommen, solche Erfahrungen zu machen. Ganz besondere Art der Liebe kennenzulernen. Eine Gotteserfahrung. Jesus liebt uns mit dieser Liebe. In der Gleichnis vom verlorenen Sohn oder in dem Gleichnis von den verlorenen Söhnen wird es deutlich. Der Vater geht raus und küsst diesen stinkenden Sohn, weil er zuerst das Gute sieht und nicht den Schmutz. Und diese Art von Liebe, die hat die Kraft, zerbrochene Beziehungen wiederherzustellen. Wollen wir das Gute im anderen sehen? Willst du das? Hast du diese Erfahrung mit Gottes Liebe gemacht schon? Dann kannst du sie weitergeben. Wie ich euch geliebt habe, wie ich dich geliebt habe, sagt Jesus, so sollt ihr einander lieben. Jesus verlangt nichts von uns, was wir nicht erst auch selbst und immer wieder bekommen können. Es geht um die Weitergabe einer persönlichen Erfahrung davon, wie Christus uns geliebt hat. Das ist die Basis. Das ist die Realität für unsere Kirche. Das ist das Fundament. Und das ist die Tatsache, aus der wir was machen können. Miteinander. Ronnie wird uns jetzt ein Lied singen. Wir haben den Text abgedruckt auf Seite 4. Nimm dir Zeit, jetzt während dem Lied darüber nachzudenken. Was ist der eine Punkt, nur einen, den du verändern oder umsetzen möchtest, wenn du hörst, wie sehr Gott dich liebt? How he loves us.